Also wenn du Strom aus einer Steckdose bekommst, weißt du nicht, ist für dich egal, war das vorher mal Wind oder war das vorher Gas? Und deswegen ist es am Strommarkt so, diejenigen, die Strom produzieren, verkaufen das alle zum selben Preis, ja? Weil es eben keinen Unterschied macht. Diejenigen, die günstig produzieren, machen aber den fettesten Gewinn. Und diejenigen, die teuer produzieren, machen den wenigsten Gewinn. Diejenigen, die günstig produzieren, sagen aber, ey, ich verkaufe ja nicht für einen günstigen Preis, wenn ich sehe, der mit Gas, der muss ganz teuer produzieren, dann verkaufe ich halt auch so teuer, wie der verkauft, ja, oder sozusagen kurz darunter. Und deswegen hat es dazu geführt, dass, weil Gas teuer geworden ist, wurde Strom aus Gas eben auch besonders teuer und wurde Strom insgesamt teuer, weil die, weil der Wind- und Solarstrom, der halt absurd günstig produziert werden kann, dann aber auch, um die Marge eben hochzutreiben, verkauft wurde zu Preisen, als wäre der aus Gas produziert worden.
Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Experts Episode. Und zwar hatte ich das Vergnügen, mit Maurice Höfgen zu sprechen. Maurice Höfgen ist nicht nur ein Ökonom und Betriebswirt, sondern derzeit auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag tätig. Außerdem ist er auch Autor diverser Bücher, unter anderem Der neue Wirtschaftskrieg und Mythos Geldknappheit, und hat nicht nur einen YouTube-Kanal, sondern auch einen Podcast, der sich Geld für die Welt nennt. Er ist außerdem Kolumnist bei der Berliner Zeitung und hat sich auch wirklich einige krasse Themen auf seine Fahne geschrieben, nämlich unter anderem die Massenarbeitslosigkeit, die Armut, die Ungleichheit und auch den Klimawandel. Und wie du jetzt selbst merkst, haben wir es hier bei Maurice mit einer Person zu tun, die sich wirklich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat und auch aktiv auf diesen Bereichen arbeitet. Und deswegen geht es auch heute hier im zweiten Teil um zwei sehr kontroverse Themen, die wir aber auch sehr differenziert besprechen werden. Und zwar erstens mal die große Frage des Geldsystems. Wie stabil ist das Geldsystem aktuell? Wird es einen digitalen Euro geben? Und wo steht Deutschland hier in der ganzen Sache? Außerdem frage ich Maurice ganz gezielt die Fragen aller Fragen zum aktuellen Thema der Energiekrise, nämlich wer eigentlich dafür verantwortlich ist und wer aktuell einfach auch am meisten profitiert bzw. auch am meisten darunter leidet. Ein sehr kontroverses Thema, was wir aber in meinen Augen sehr differenziert besprochen haben. Und wenn du offen bist, deine Perspektive zu diesen Themen ein bisschen zu erweitern und auch mal ein bisschen das Gesamtsystem verstehen willst, dann wirst du auch hier bei diesem zweiten Teil auf deine Kosten kommen. Und deswegen wünsche ich jetzt viel Spaß, viele geile Learnings und gute Unterhaltung mit Maurice Höfgen. Um vielleicht beim Geldsystem zu bleiben, weil das ist sowieso auch eine Frage, die ich an dich hätte und wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr in deinen Kompetenzbereich fällt oder im Allgemeinen einfach deine Meinung sicher auch viel interessiert. Wie stabil hältst du das aktuelle Geldsystem und glaubst du, genau wie viele andere, an eine staatliche Revolution hin zu einem digitalen Euro?
Nee, das Geldsystem ist stabil, ja. Wir haben in Deutschland, also häufig wird ja gesagt, die Stabilität wird dann an der Inflation gemessen, ja, sagen dann alle, oh, irgendwann gibt's immer Hyperinflation, das ist, glaube ich, auch so ein Satz, die grüßen wir mal raus an Roman, der Blocktrainer dann immer sagt. Aber wenn man Deutschland guckt, Europa guckt, seit es den Euro gibt, haben wir immer zu wenig Inflation gehabt, ja, es war das Ziel 2% jedes Jahr. Da sind wir drunter geblieben. Und jetzt braucht es eine Pandemie mit gestörten Lieferketten. Es braucht einen Krieg in Europa, damit wir mal sozusagen über diese 2% kommen, auf 10% gerade sind. Aber es auch schon wieder bald fallen wird. Ja, es wird von alleine wird es wieder fallen, weil ja Gas und Strom nicht immer noch teurer werden. So, aber das hat mit dem Geldsystem nichts zu tun. Es gibt immer wieder mal Krisen. Wir hatten zum Beispiel die Finanzkrise, die damit zu tun hatte, dass Banken zu viel spekuliert haben mit Immobilienpreisen. Aber das ist alles sozusagen ein politischer Fehler, den man vermeiden kann. Und wenn man jetzt guckt, wie sind die großen Hyperinflationen entstanden, die wirklich eine Währung haben scheitern lassen, ja, ob in Deutschland Weimar, ob Venezuela, ob Zimbabwe, die alle fette Hyperinflation hatten, dann haben die alle eine Gemeinsamkeit, nämlich, dass es einen krassen Angebotsschock gab, denen ist die Produktion weggebrochen. Ja, Zimbabwe hat eine Landreform gemacht, weißen, erfahrenen Farmern das Land weggenommen und das sozusagen an eigene Günstlinge gegeben, die damit überhaupt nicht umgehen konnten. Zimbabwe, ein armes Land, da ist innerhalb von Jahren die Lebensmittelproduktion um die Hälfte eingebrochen. So kann man sich vorstellen, wenn auf einmal nur noch die Hälfte an Lebensmitteln produziert werden kann, dann ist das natürlich ein Wettbieten um knappe Ressourcen. Und wenn der Staat dann versucht, das zu kaschieren, indem er dann Einmalzahlungen an die Leute und Geld raushaut, um das sozusagen zu kaschieren, dann trifft quasi mehr Geld, mehr Nachfrage auf ein zusammengeschrumpftes Angebot. Ja, das kann natürlich nur schief gehen. Ja. In Weimar war das Gleiche. Die Wirtschaft war gefickt vom Krieg. Die Industrie war kaputt. Dann gleichzeitig musste Deutschland Reparationen leisten in Gold. Wie hat Deutschland Gold bekommen? Nun, sie müssten Sachen produzieren und im Ausland gegen Gold verkaufen. Sachen aber ans Ausland zu verkaufen, heißt es nicht für die eigene Bevölkerung. Das heißt, auch wir hatten das Problem. Industrie viel weniger produziert. Von dem weniger musste noch was ans Ausland. Und im Inland gab es ein Wettbieten um das Wenige, was es gab. Und dann ist noch das obendrauf gekommen, dass irgendwann sozusagen Rhein- und Ruhrgebiet besetzt wurden von den Franzosen, weil wir unsere Reparationen nicht gezahlt haben. Da war aber der Kern unserer Industrie. Da war unsere Kohle, unser Metall, alles. So, und das hat dann dazu geführt, dass Wettbieten um knappe Ressourcen die Währung haben sprengen lassen. Das ist aber auch da eigentlich kein Geldproblem gewesen, sondern halt ein Problem, produzieren wir genug? Ja? Und darum geht es eigentlich. Ja? Geld ist nur der Mittler, um das alles zu organisieren. Heute stehen wir aber nicht vor solchen Problemen. Ja? Selbst während Corona ist die Wirtschaft nur um 5% geschrumpft. Jetzt stehen wir wieder vor einer Krise, aber mehr als 5% wird das auch nicht werden. Also ich würde sagen, man muss sich keine Sorgen machen davor, dass das Geldsystem jetzt implodiert oder wir eine Hyperinflation bekommen. Und das ist übrigens auch wichtig für die eigenen Entscheidungen, weil wenn man davon ausgeht, wenn man eine Theorie hat, die jetzt sagt, mehr Geld gleich mehr Inflation und jetzt sieht man, oh, 10% Inflation und geht davon aus, oh, das geht jetzt immer so weiter, wird irgendwie wie damals in Weimar und jetzt kommt eine Hyperinflation, dann trifft man ja ganz andere Entscheidungen. Ne? Da geht man vielleicht rein in Gold, um sich irgendwie zu schützen oder so. Aber wenn das Geldsystem dann nicht implodiert und Gold nicht performt, hat man eine schlechte Entscheidung getroffen. Ne? Also deswegen ist auch das System zu verstehen, auch wie es in Gänze funktioniert, wichtig für seine eigenen Entscheidungen. Ja, dann gibt's da zum Beispiel auch so Crash-Propheten. Marc Friedrich zum Beispiel, Max Otte sind in Deutschland, die haben auch relativ große YouTube-Kanäle, die eigentlich seit Jahren immer wieder davor warnen, dass sozusagen das Finanzsystem scheitert und der Crash kommt. Und dann bieten sie eigene Fonds an, die Leute dann quasi davor retten sollen. Ja, kauft meine Fonds, da sind sozusagen die sicheren Assets drin, die euch vor dem Finanzsystem den Crash schützen. Und wenn man sich das dann anguckt, dann haben die Fonds verdammt schlecht performt, ja, selbst jetzt in der Krise mit bisschen Inflation. Und der Crash ist nicht gekommen, ja. Also die 10% Inflation sind nicht der Crash, sondern wir bekommen halt gerade kein Gas und Gas ist knapp. Aber das war's dann auch. Also das ist problematisch, aber es ist jetzt nicht der Weltuntergang, der bevorsteht. Ja? Man kriegt das hin, mit ein bisschen Bauchschmerzen überstehen. Und deswegen, also ich würde sagen, man muss sich keine Sorgen darum machen, dass unser Geldsystem jetzt vorm Scheitern ist.
Mhm. Okay, das ist schon mal beruhigend. Und dann haben wir jetzt noch dieses Thema Energiekrise im Allgemeinen eben, also da auch super interessant, vielleicht direkt mal die Frage vorab, wie ist es überhaupt zur jetzigen Energiekrise gekommen? Ist es überhaupt eine Krise? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, es ist auf jeden Fall eine Krise. Es hat verschiedene, sagen wir mal, Key-Events gegeben, die dazu geführt haben. Das erste Mal, das erste wichtige Event war Corona. Corona hat dazu geführt, die Weltwirtschaft ist runtergefahren wenn die Weltwirtschaft runterfährt, braucht sie weniger Öl. Ja, Öl ist sozusagen, Öl stillt den Hunger der Weltwirtschaft, weil das, man muss dann viel produzieren, man muss viel transportieren, alles braucht Energie. Und während Corona war dann der Ölpreis sehr, sehr niedrig. Der war sogar ein paar Tage negativ. Der Ölpreis war negativ. Ja, warum? Weil Leute sich eingedeckt hatten mit viel Öl, mit sozusagen, man kann heute Öl kaufen, was dann in einem Jahr geliefert wird. So, und wenn man aber das Öl nicht mehr braucht, weil es wird weniger verbraucht, ja, und man hat das Lager voll und jetzt kommt aber dieser Kontrakt und man kriegt dann noch mehr Öl, dann will man das ja loswerden, aber niemand anderes will auch Öl. Das war genau diese Situation, also quasi das Gegenteil von Wettbieten um knappe Ressourcen war ein Unterbieten, weil man Überschuss hatte, ja, die Welt brauchte das Öl nicht und dann ist der Preis ins Negative gefallen. Das heißt, wer Öl gekauft hat, hat noch Geld dafür bekommen. Völlig absurde Situation, ja. Aber so funktioniert dann halt der Markt. Dann aber, als die Weltwirtschaft wieder angezogen hat, weil Corona so halbwegs im Griff war und keine Lockdowns mehr und so, dann brauchten alle wieder mehr Öl. Dann hatte sich aber sozusagen die Ölproduzenten darauf eingestellt, nö, wir produzieren jetzt weniger, weil wir wollen ja keine negativen Preise, ja. Und dann gab es mehr Nachfrage, weniger Angebot, dann ist der Ölpreis sozusagen stark gestiegen. Das gleiche beim Gas. Das war sozusagen mal der erste Preisanstieg. Und dann kam halt der Krieg. Putin ist in die Ukraine einmarschiert und dann war an den Märkten natürlich große Panik los, ja. Wie lange wird noch Gas geliefert? Übrigens nicht nur Gas, sondern auch Öl, auch Kohle, auch wichtige Rohstoffe, Weizen, Mais, gerade Lebensmittel, Raps, ja. Rapsöl war auf einmal und Sonnenblumenöl waren auf einmal hier in den Supermärkten irgendwie 6 € die Flasche, so das günstigste. Weil natürlich dann was passiert, nun, wenn man Angst hat, dass es nicht mehr lange was gibt, dann decken sich alle ein, ja, und deswegen haben alle sozusagen versucht, Gas zu kaufen und Kohle zu kaufen und Öl zu kaufen und da passiert natürlich das Gegenteil, ja, viel Nachfrage, wenig Angebot, weil das kann ja so schnell nicht ausgeweitet werden und dann ist der Preis das erste Mal explodiert.
Ist es auch schon wieder so ein Thema individualistisch, zu individualistisch zu denken, man muss sich jetzt eindecken, statt einfach jedem so ein gesundes Maß zu geben, ist ja eigentlich auch schon wieder so ein Problem, oder? So der Überlebensinstinkt des Menschen an sich.
Ja, ja, ist genau richtig beobachtet. Das ist so ein bisschen auch so die Situation, vielleicht anderes Beispiel, im Kino brennt's und es gibt 2 Ausgänge. Und der eine ist weit weg und der andere ist nah dran. Und dann denkt sich jeder, nehme ich natürlich den kürzesten Ausgang. Aber wenn alle vor dem kürzesten Ausgang stehen, ja, dann gibt's da Stau und die Leute kommen nicht raus. Und der andere wäre vielleicht 10 Schritte mehr, aber der ist frei. Ja, so ist eben sozusagen, wenn jeder nur nach sich guckt und alle machen dasselbe, dann ist das Gesamtoutcome halt schlechter. Ja, so wie wenn alle im Fußballstadion aufstehen, um einen besseren Blick zu haben. Und alle halt jetzt Gas kaufen wollen, weil sie denken, es ist knapp. Ja, dann wurde Gas aber tatsächlich nicht knapp, muss man noch sagen, weil Putin die Lieferungen eingestellt hat, weil die USA zum Beispiel gesagt haben, die kaufen keine Energie mehr aus Russland, weil Deutschland auch gesagt hat, sie kaufen keine Kohle mehr, jetzt bald ab nächstem Jahr auch kein Öl mehr. Und dann müssen sie Öl woanders kaufen. Und Öl ist ja jetzt nicht sozusagen was auf Knopfdruck dann mehr produziert wird, sondern wenn Deutschland das russische Öl nicht will, dann muss es anderes Öl kaufen. Das ist dann kein neues Öl, sondern Öl, was vorher wer anders gekauft hat. Das heißt, Deutschland muss jemand anderen aus den Kontrakten rausbieten und das treibt die Preise nach oben. Ja. Und hohe Energie macht dann das teuer, wo viel Energie drin ist. Zum Beispiel Lebensmittel. Ja, der Trecker muss fahren, muss was aus dem Boden holen, es muss erhitzt werden, gekühlt werden, transportiert werden. Ist alles sehr energieintensiv. Deswegen, Energiepreiskrise heißt auch Lebensmittelpreiskrise. So hängen die Sachen dann zusammen. Das waren eigentlich so die Keen Events, ja. Ist vielleicht noch eine Sache noch wichtig. Strom. Strom wird ja aus ganz verschiedenen Dingen produziert. Kann aus Wind, aus Solarkraft produziert werden, aus Atom, aus Öl, aber eben auch aus Gas. Und Strom ist aber, das Endprodukt ist das Gleiche. Also wenn du Strom aus der Steckdose bekommst, weißt du nicht, ist für dich egal, war das vorher mal Wind oder war das vorher Gas? Und deswegen ist es am Strommarkt so, diejenigen, die Strom produzieren, verkaufen das alle zum selben Preis, ja? Weil es eben keinen Unterschied macht. Diejenigen, die günstig produzieren, machen aber den fettesten Gewinn. Und diejenigen, die teuer produzieren, machen den wenigsten Gewinn. Diejenigen, die günstig produzieren, sagen aber, ey, ich verkaufe ja nicht für einen günstigen Preis, wenn ich sehe, der mit Gas, der muss ganz teuer produzieren, dann verkaufe ich halt auch so teuer, wie der verkauft, ja, oder sozusagen kurz darunter. Und deswegen hat es dazu geführt, dass, weil Gas teuer geworden ist, wurde Strom aus Gas eben auch besonders teuer und wurde Strom insgesamt teuer, weil die Wind und Solar, weil der Wind- und Solarstrom, der halt absurd günstig produziert werden kann, dann aber auch, um die Marge eben hochzutreiben, verkauft wurde zu Preisen, als wäre der aus Gas produziert worden. Und so hat es dann auch den Strompreis hochgetrieben. Und ja, das waren sozusagen die Energiekrise von der Preisseite. Jetzt gibt's noch das Problem, kriegen wir denn eigentlich, kommen wir über den Winter, in Deutschland zumindest. Im Winter wird ja viel mehr Gas gebraucht, weil dann die Heizperiode anfängt. Wir bekommen weniger Gas aus Russland, müssen das woanders her ersetzen, kriegen aber gar nicht genug Gas woanders her. Zum Beispiel, weil die Politik keine Häfen, keine Terminals gebaut hat, um Flüssiggas in Deutschland zu importieren. Das holen sie jetzt gerade nach, aber das dauert halt. Ja, so ein Häfen macht man nicht mal eben, schnipst man nicht mit den Fingern, sondern das ist teuer, das kostet was. Und die große Frage ist, kommen wir mit dem, was wir jetzt gespeichert haben an Gas und an dem weniger, was wir an neuen Zufluss bekommen, kommen wir damit bis in den März oder April? Großes Fragezeichen noch. Es kann schief gehen, es kann klappen. Wenn es schief geht, gibt es sozusagen nochmal einen neuen Preisschock. Weil wenn Gas dann knapp wird, dann haben wir wieder Wettbieten um knappe Ressourcen. Und das jatzt dann die Preise hoch.
Habe ich das richtig rausgehört, dass wir trotzdem immer noch Gas aus Russland kaufen, also Deutschland, aber einfach nicht mehr so viel, weil es gar nicht ohne gehen würde?
Gas tatsächlich nicht mehr, weil tatsächlich Putin die Pipelines, die es gibt, abgestellt hat. Und dann gab es ja diesen Sabotageakt. Also da hat jemand Löcher reingebombt, weiß nicht wie viele, 100 Meter unter der Meeresoberfläche, genau. Das heißt, da kann nichts mehr durchgeschickt werden. Das ist so, da ist kein Druck mehr drauf auf den Pipelines. Völlig absurd, genau. Aber Öl zum Beispiel kaufen wir noch aus Russland bis zum Jahresende. Ist auch eine krasse Story. Zum Beispiel Ostdeutschland, Berlin und Brandenburg wird zu 95% aus einer Raffinerie versorgt. Das ist die Raffinerie PCK Schwedt. In Schwedt ist das, ist oben in Ostdeutschland. Und die wiederum bekommt Öl aus einer Pipeline aus Russland. Ja, das ist die Druzhba-Pipeline. Die Raffinerie gehörte Rosneft. Rosneft ist ein großes russisches Staatsunternehmen, deren Geschäftsmodell ist es, Öl in Russland zu fördern, mit der Pipeline in die Raffinerie und aus der Raffinerie zu versorgen. Ja, wie gesagt, 95% der Ölversorgung in Berlin und Brandenburg. Wer hier im Auto tankt, wer in ein Flugzeug steigt, hat eine 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass das Öl aus Russland ist. Das darauf zu verzichten, bedeutet, man muss es woanders herbekommen. Wenn man aber nicht diese Pipeline mehr nutzen kann, dann muss man eine andere nutzen. Die andere ist aber viel zu klein. Und der Hafen, das ist dann der Hafen in Rostock, wo man Öl quasi mit dem Tanker anlanden kann, der ist gar nicht darauf vorbereitet, solche krassen Mengen zu verarbeiten. Das heißt, man trifft hier die Entscheidungen, kein russisches Öl mehr einzukaufen, ist aber gar nicht prepared, gar nicht bereit, um anderes Öl von woanders zu bekommen. Und das wird jetzt noch im Januar dann spannend, ob da genug Öl hinkommt, weil sonst hat man halt ein Problem.
Das ist, also ich finde das, was du jetzt gerade alles erklärst, ich finde das gerade so spannend, weil ich mir so die Frage stelle, hat das jetzt jeder einzelne Bürger in Deutschland entschieden, dass wir zusammen durch diese Krise gehen, weil wir Russland sanktionieren wollen? Oder war das halt auch wieder ein Powerplay von oben, das gar nicht wirklich mit dem Bürger abgesprochen wurde?
Das war ein Powerplay. Die Firma selber, PCK, die Belegschaft hat dagegen gestreikt. Die ganze Stadt Schwedt ist abhängig von dieser Raffinerie, weil die Stadt ist quasi mit dieser Raffinerie entstanden. Bevor es diese Raffinerie gab, hatten die 5000 Einwohner. Durch die Raffinerie sind das mittlerweile 30.000. Ja? Also ist das, was in der Stadt abgeht, fällt, steht und fällt mit dieser Raffinerie. Und deswegen gab es da viele Proteste dagegen. Aber Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister in Deutschland, ist da dann hingefahren und hat denen erklärt, warum das notwendig ist. Nämlich, das ist dann so die Erklärung, man will nicht sozusagen Putins Krieg finanzieren. Die Logik, wenn wir Öl kaufen mit Euros, dann kriegt Putin ja Euros und das will man nicht. Aber das ist wieder so, da muss man halt das Geldsystem ein bisschen verstehen. Putin bezahlt ja seine Soldaten und seine Panzer nicht mit Euros, sondern mit Rubel. Das ist die eigene Währung. Die kann er auf Knopfdruck erzeugen. Und leider ist Putins Kriegswirtschaft relativ autark. Also mit dem Thema Autarkie. Russland ist ein riesiger Waffenproduzent, der zweitgrößte Waffenexporteur der Welt. Die sind Ölquelle für die ganze Welt, also auch für sich selber. Die haben leider alles, was die für diesen Krieg brauchen, fast alles selber. Ja, was denen fehlt, ist so ein bisschen Technik hin und wieder. So, wenn wir Navigationsgeräte nicht mehr dahin verkaufen, dann ist das mies für die. Dann trifft die das. Aber diese Kriegsfähigkeit ist leider unabhängig davon, ob sie uns Öl verkaufen. Und dann ist es auch naiv zu glauben, wenn wir das russische Öl nicht kaufen, dann bleibt es im Boden. Bleibt nicht im Boden.
Genau, da sind wir wieder bei dem Punkt. Da sind wir genau bei dem Punkt, den du am Anfang angesprochen hast. Also dann kauft es jemand anderes dann halt
vielleicht. Kauft es jemand anderes, genau. Und für die Welt insgesamt wird es sogar ineffizienter, weil wir haben ja eine Pipeline dahin gebaut. Und die Pipeline ist viel effizienter, als Öl mit Schiffen durch die Welt zu ballern. So, aber weil die Pipeline ja nur zu uns geht und nicht in irgendwelche anderen Länder, heißt, es braucht mehr Schiffe. Und das macht es dann wiederum alles ineffizienter.
wo ich einfach lachen muss, wenn ich das höre, ist bei dieser Halb-Halb-Story. Im Sinne von, ja, wir machen jetzt kein Gas, aber Öl machen wir noch, weil das brauchen wir noch. Weil das ist das Gleiche, als würde ich jetzt als überzeugter Veganer sagen, ich gehe nur noch in vegane Restaurants und ich kaufe nur noch von Firmen, die nur zu 100% vegan produzieren und keine anderen Unternehmen mehr, die nebenbei noch, also das ist einfach wieder, entweder du gehst den Weg, aber dann, ich sehe einfach keinen, also ich finde es vor allem krass, weil es eben auch noch die ganzen Bürger dann jetzt, also die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist so, wer ist verantwortlich für diese Krise? Und es klingt so, als wurden unfreiwillig einfach die kompletten Bürger in Deutschland zur Verantwortung gezogen, so ohne zu fragen. Also das finde ich schon eigentlich eine krasse Sache.
Ja, klar. Also stell dir vor, du bist in Schwedt geboren und hast dich da ausgebildet und hast jetzt dann einen relativ guten Job in dieser Raffinerie, ja, und die läuft halt seit Ewigkeiten. Du hast keinen Grund anzunehmen, dass das nicht funktioniert. Und auf einmal nimmt die Politik dieses Geschäftsmodell dieser Raffinerie halt hops. Da ist der Einzelne, der kann nichts dafür, ja, der konnte das nicht kommen sehen, der konnte sich nicht darauf optimieren, der ist dann halt hart davon getroffen. Und das macht eigentlich, glaube ich, noch einen viel größeren Punkt, dass diese Krise und dass Inflation im Allgemeinen auch immer Gewinner und Verlierer hat, ja. Weil wenn jemand höhere Preise aufruft und die bekommt, dass Inflation heißt ja, irgendjemand muss höhere Preise nehmen, weil nur daran messen wir das ja, ja. Wer höhere Preise aufruft und die bekommt, der gewinnt. Und wer die höheren Preise zahlen muss, aber sein Einkommen nicht steigern kann, der verliert. Das ist eine der einfachsten ökonomischen Gesetze. Die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. Ja, und genauso heißt es, wenn jemand mehr zahlen muss, dann nimmt wer anders mehr ein. Und wenn wir jetzt gucken, wer ist denn Gewinner und wer ist Verlierer dieser Krise, dann sitzen die Gewinner, sind die Öl- und die Gasproduzenten dieser Welt. Ja, die haben Rekordgewinne gemacht. Gazprom hat, das ist der russische Ölproduzent, die haben allein im ersten Halbjahr 2022 wegen dieser gestiegenen Preise haben die 42 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Das ist 15 Milliarden mehr als im gesamten Jahr zuvor. Saudi-Arabien, der größte Ölproduzent der Welt, ein riesiges Unternehmen, die haben auch Rekordgewinne vermeldet. Da war der Quartalsgewinn bei 40 Milliarden. Ne? Quartalsgewinn, 40 Milliarden. Man kann sich das nicht vorstellen. Die profitieren natürlich, weil deren Produktionskosten, das Zeug aus dem Boden zu holen, hat sich nicht geändert. Aber die kriegen viel, viel höhere Preise dafür. Ja? Große Mineralölkonzerne, Shell zum Beispiel, die profitieren gleich mehrfach. Shell hat selber Ölfelder und produziert das. Und Shell besitzt aber auch Tankstellen und Shell besitzt auch Raffinerien. entlang der gesamten Wertschöpfungskette profitieren die davon, dass die in der Krise die Preise hochtreiben können. Ja? Das sind die Gewinner, die sitzen im Ausland. Und deswegen wird zum Beispiel Deutschland als Land insgesamt ärmer, weil wir mehr Geld ans Ausland zahlen müssen. Die Frage ist, wer kann jetzt im Inland sein Einkommen steigern? Das sind die, die die Preise erhöhen können. Das ist dann zum Beispiel für Aldi oder Lidl oder Edeka, so große Supermärkte, für die ist es easy, ja. Die hauen das einfach auf die Preise drauf. Die müssen zwar mehr, haben mehr Kosten, aber machen dann auch mehr Umsatz und dann gleicht sich das aus. Ja? Diejenigen, die aber dann in Schwedt in der Raffinerie arbeiten und deren Job gefährdet ist, die dann die höheren Preise beim Aldi haben, das sind die Gelackmeierten, das sind die Verlierer. Ja, die können nirgendwo höhere Preise aufrufen. Im Gegenteil, die müssen Angst haben, dass sie nicht mal mehr ihren Lohn, den sie vorher bekommen haben, bekommen. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass Inflation Gewinner und Verlierer hat. Nicht alle werden ärmer. Und das ist auch nochmal, da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis heute auch bei unserem Gespräch. Wenn man nur sagt, mehr Geld gleich mehr Inflation, dann bedeutet das ja, man hat das Gefühl, alle werden ärmer. Ja, jeder wird irgendwie ärmer. Aber das ist ja gar nicht so, weil das kann ja nur passieren. Inflation haben wir ja nur, wenn jemand seine Preise erhöht. Wer seine Preise erhöht, ist aber der Profiteur auf der Gewinnerseite. Und nur wenn es Profiteure gibt, gibt es auch Verlierer. Ja, und andersrum. Deswegen, wir alle werden ärmer, ist nicht richtig. Wer seine Preise und sein Einkommen erhöhen kann, gewinnt, wer es nicht kann, verliert. Es ist ein Interessenkonflikt, ein Streit um die Größe des Kuchens oder das Stück vom Kuchen, wenn man so will. Und es ist Aufgabe des Staates, da zu gucken, dass dieses Armdrücken zwischen Gewinnern und Verlierern halbwegs fair ausgeht. Ja.
Also hättest du die Sanktionen so durchgeführt, wie sie jetzt durchgeführt worden sind, oder hättest du es komplett gelassen? Oder das ist eine super schwere Frage, weil man auf der einen Seite, ich sehe den Grund, so ja. Man will das nicht unterstützen, aber auf Basis dem, was ich jetzt gehört habe, ist es irgendwo auch fragwürdig.
Psst, kurze Unterbrechung in eigener Sache. Du hörst einen Podcast wie diesen, hast schon unzählige Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen, aber danach gehst du wieder in deinen normalen Alltag zurück, lebst in alten Verhaltensmustern und nichts verändert sich? Kommt dir das bekannt vor? Alleine durch Wissen geschieht keine Veränderung. Was es braucht, ist Unterstützung von Menschen, die bereits das Leben leben, von dem du aktuell noch träumst. Dafür haben wir das Chainless Mentoring ins Leben gerufen. Gemeinsam finden wir einen Weg, der es dir ermöglicht, deine innere Bestimmung zu finden, dein Geistesleben zu führen und endlich die Person zu sein, die du schon immer werden wolltest. Sichere dir jetzt über den Link oben in der Beschreibung oder auf chainlesslife.com/mentoring ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir freuen uns auf dich.
Total. Also es gibt rein ökonomisch gibt es Sanktionen, die vernünftig sind und welche unvernünftig sind. Kohle konnten wir ersetzen, war kein Problem. So, das ist okay. Gas wäre total Banane gewesen, weil da sind wir noch abhängiger von als vom Öl. Aber Gas hat Putin jetzt ja selbst entschieden. Haben wir jetzt nicht gesagt, wir sanktionieren das. Aber haben wir natürlich provoziert mit anderen Sanktionen. Ja, also ist jetzt nicht so, dass wir alles, dem Putin alles streichen können und dann passiert nichts. Ja, ist natürlich auch im Krieg wird immer geschossen und zurückgeschossen. Dann gibt's wiederum andere Sanktionen, dass wir zum Beispiel russische Oligarchen, die mächtigsten Medienmongole und Energieriesenunternehmer und in der Rohstoffbranche und die sozusagen politisch da das System Putin halt supporten, dass man die sanktioniert, dass man das Geld, was die quasi in Deutschland irgendwie liegen haben oder in Europa halt sagt, das könnt ihr nicht mehr benutzen. Das finde ich schon gut. Da ist außerdem auch der Staat, ja, da gibt's auch so viele Lücken, wie das nicht funktioniert und so viele Absurditäten, weil man nicht weiß, wem welche Immobilie gehört und dann kann man die nicht konfiszieren und so, ist alles auch schräg. Und dann gibt's noch eine Sanktion, die außerdem krass ist, die ist vielleicht nochmal lohnenswert kurz zu erklären. Wir haben der russischen Zentralbank die Reserven eingefroren. Was bedeutet das? Die russische Zentralbank hat ganz viel Euros und US-Dollar gehabt. Wo haben die her? Weil Russland ja ganz viel Energie in die Welt exportiert. Die haben riesigen Exportüberschuss. Die verkaufen mehr, als die einkaufen. Nicht zuletzt an uns, ja. Wir haben sozusagen Gas gekauft und dafür Euros überwiesen. Und diese Euros hat die russische Zentralbank, vereinfacht gesagt, bei der Europäischen Zentralbank gehalten, als Kontoguthaben. Und die haben wir einfach eingefroren, haben wir gesagt, ihr könnt die nicht mehr benutzen. Ja? Das bedeutet, Russland hat jahrzehntelang Öl und Gas und Kohle geliefert, wurde dafür in Euro bezahlt. Und jetzt haben wir gesagt, sorry, Konto könnt ihr nicht mehr benutzen. Das ist so, als hätten die quasi für lau geliefert, ja, weil das Geld ist sozusagen, das Geld ist weg. Ja, das ist natürlich eine krasse Sanktion, die auch so krass ist, dass es klar ist, dass es halt auch Gegenreaktionen hervorruft. Insgesamt, weil du gefragt hattest, Sanktionen, schwierig. Vieles ist sinnvoll, manches aber eben nicht. Und man kann das auch nicht nur, ich gucke nur ökonomisch da drauf und sag Cost-Benefit. Ja, was sind denn Nutzen für den Krieg, um den zu stoppen sozusagen? Was sind die Kosten für uns als Bevölkerung zum Beispiel? Ja, aber es gibt ja neben dem Ökonomischen auch noch, sagen wir mal, so Sicherheitspolitik, Außenpolitik, Kriegspsychologie, Medienkommunikation. Ja, was macht es sozusagen kommunikativ? Und da kann man natürlich sagen, selbst wenn es ökonomisch ein schlechter Deal ist, weil zum Beispiel beim Öl, Putin kann das Öl woanders hin verkaufen und wir haben hohe Kosten, kann man ja trotzdem sagen, die Botschaft ist so wichtig oder das wäre aus irgendwelchen anderen Gründen relevant. Das geht dann schon auf. Aber deswegen kann man nicht sozusagen nur, wenn man das Ökonomische ist nicht das einzig Entscheidende. Ich finde, es ist sehr wichtig für rationale Politik, dass man sozusagen Kosten und Nutzen immer einander abwägt und ja auch die Frage, wer hat den Kosten, wer hat den Nutzen. Aber insgesamt jetzt sozusagen über die Sanktionen ein einzelnes Urteil zu fällen, fällt mir verdammt schwer, weil die eben so unterschiedlich sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, also diese ganzen Zusammenhänge, da will ich wirklich nicht der sein, der das entscheiden muss. Weil eben auf der einen Seite hast du die Bürger, dann hast du aber eben auch genau diese ganzen Reaktionen, oder? Du kannst ja sagen, hey, ich bin rational, ich entscheide Kosten, Nutzen, aber am Ende des Tages haben wir schon so oft erst im Nachhinein gelernt, was der wahre Kostenapparat dann war, was der wahre Nutzenapparat war. Das ist halt immer wieder spannend zu sehen, dass man im Nachhinein immer schlauer ist und sagen kann, hey, das lief falsch, das lief gut. Aber eben jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen würde ich sagen, alles, wie es ist, ist gerade wahr. Es ist so, das ist die Realität, in der wir gerade leben. Und deswegen, es ist ein Lernprozess. So, ich glaube, so kann man es am diplomatischsten sagen. Es ist halt wieder ein Lernprozess. Wir sind in einer neuen Situation, in der wir noch nie waren, als Gesellschaft, als Weltbevölkerung. Und wir tun alle irgendwo das, was wir glauben am besten, dass es das Beste ist. So,
weißt du? Ja, stimmt. Stimmt. Machen tatsächlich auch, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, Politiker, die falsche Entscheidungen treffen, machen das nicht immer in schlechter Absicht. Also die haben nicht sozusagen alle Böses vor, sondern wenn halt die Theorie ist, wenn ich X mache, passiert Y, das ist gut, und die Theorie war falsch, dann ist es halt bitter. Wenn man jetzt zum Beispiel nur bei der Ernährung das macht und sagt, ich verzichte jetzt irgendwie auf Kohlenhydrate, weil das ist irgendwie der way to go, und dann hat man sich danach ein Problem eingehandelt, weil es einem dadurch schlechter geht. So, dann hat man ja in guter Absicht gehandelt, aber die Theorie war vielleicht nicht korrekt. Ja? Und so ist es halt der Unterschied, dass Politiker die Verantwortung tragen für andere. Und bei der Ernährung macht man es sozusagen, ja, als ein Beispiel jetzt für sich selber. Fettesten Verlierer, das kann man auf jeden Fall nochmal sagen, sind aber die Ukrainer, weil die verlieren wirtschaftlich, die verlieren Haus und Hof und die verlieren Leben. Das sind auf jeden Fall die sozusagen am ärmsten dran sind in der Gesamtkonstellation. Also da haben wir mit Inflation sogar noch Luxusprobleme.
Mhm. Ja, das ist schön, dass du das nochmal gesagt hast. Auf jeden Fall die Bevölkerung in Ukraine ist für die sicher nicht einfach gerade.
Da ist noch viel krasser die individuelle optimale Entscheidungen zu treffen, ne? Weil die Fragen sind dann viel fundamentaler. Leben und Tod, Familie retten, fliehen, Haus und Hof da lassen oder nicht. Also krasse Entscheidungen. Krasser als Bitcoin kaufen, ja oder nein. Also
genau. Ja, ich sage immer wieder, niemand ist schuld, aber jeder trägt die Verantwortung. Das ist irgendwie so, wie ich es für mich versuche, immer wieder gerade zu biegen, dass es für mich wieder passt im Sinne von, ja, wir können jetzt versuchen, jemanden zu finden, der schuldig ist, aber bringt uns wirklich das was? Lenkt uns das nicht wieder von unserer eigenen Selbstverantwortung irgendwo ab? Und weil du auch gesagt hast, wegen diesen Politikern, ich habe zum Beispiel den Jens Spahn bei Krömer gesehen. Mhm. Ich habe den persönlich nie groß abgecheckt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, der ist voll am Übertreiben und was der alles für Entscheidungen getroffen hat. Habe sowas auf den drauf projiziert, dass ich ihn dann bei Krömer gesehen habe. Es hat ein Mensch, so wie jeder andere auch, oder? So, who am I to judge? So, das ist das, was ich immer wieder merke. So, who am I to judge? So, es ist einfach.
Das stimmt.
Das ist einfach das Leben, ey.
Und so hat jeder seine Zwänge natürlich auch.
Genau.
Ja.
Hey, Maurice, es war super, super schön, mit dir zu sprechen. Ich bin positiv überrascht, auf wie viel Konsens wir hier gekommen sind auch und wie viel du auch nochmal reingebracht hast. Also auch eben dieses, wie du es gesagt hast, dieses Gesamtsystem auch nochmal aufgezeigt hast. Ich glaube, das hat den Zuhörern hier auch nochmal geholfen. Es wurde nicht in irgendeiner Weise extrem oder polemisch oder irgendwie Sachen wurden gesagt, wo ich das Gefühl hatte, viel zu extrem. Aber also insgesamt wirklich super, super spannend. Cool. Und danke für deine Arbeit, dass du neben deinem angestellten Job auch noch Content for free raushaust.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch gut gefallen. Ganz wichtig, was du hier machst. Und Hut ab, was für eine breite Palette an Themen du der Community Einblicke gewährst. Ja? Also krass. Danke, danke.
Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcasts, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat. Und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain is Life erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich unter anderem auch einen Link zu unserem neuen Freiheitstest, in dem du innerhalb von 7 Minuten herausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace.